anfängst zu danken, wird Gott die Fenster des Himmels aufmachen. Warum bei manchen alles zu verrammelt ist und nichts passiert ist, weil sie zu wenig danken. Fang an zu danken. Fang an für nichts zu danken. Kannst du das? Das wird auch gelernt sein, für nichts zu danken. Für den leeren Tisch, für die leeren Teller zu danken. Was glaubst du, was dann passiert? Ich habe meine erste Tochter, Lilian genannt, weil ich so begeistert war von der Lilian Trescher, eine Frau, die am Nil ein Waisenhaus aufgebaut hat, so ähnlich wie Georg Müller und so weiter. Und dann war sie in einer großen Not. Einfach, ist der Suezkanalkrieg ausgebrochen in jenen Tagen und da lief gar nichts mehr. Also die Versorgung ist ausgeblieben und dann hat sie für etwa 500-600 Kinder einfach das Essen vorbereitet, leere Teller. Und dann hat sie gesagt, so Kinder, lasst uns Gott loben und danken. Und die Kinder fingen an zu preisen. Sie hat natürlich die Not gesagt, wir haben nichts. Also bei uns läuft ja zurzeit nicht, es ist Krieg in Ägypten. Und sie fingen an zu loben. Und sie preisen Gott. Und während sie Gott loben und preisen, klopft es an der Tür, fährt so ein Militärjeep vor, ein Offizier steigt aus. Wo ist Lilian Trescher? Dann, die war noch im Gebet, im Danken und Preisen des Herrn. Und ja, sie soll schnell rauskommen. Und dann sagte der Offizier, wir stecken hier im Suezkanal ein britisches Schiff und wir kommen nicht vorwärts, nicht rückwärts. Das Schiff ist beladen mit Lebensmitteln, das verdirbt alles. Wenn ihr könnt, das Schiff sofort ausladen und mitnehmen könnt, alles haben, was auf dem Schiff ist. Und die waren versorgt für den Rest der Zeit, solange der Krieg dort dauerte, bis dann wieder Nachschub kam. Und ich war so begeistert, Gott verlässt die Seinen nicht. Gott ist treu, Gott ist barmherzig, preis Gott. So, heute Morgen ist mein Thema, Gottes Wort will gehört werden, will verstanden werden. Und darüber wollen wir sprechen. Aber zuerst einmal, ich lade euch ein für nächsten Sonntag. Nächsten Sonntagabend haben wir Gemeindebibelschule. Das sind die drei Johannesbriefe, die wir betrachten werden. Wir haben die Briefe, die Bibelschule oder die ganzen Arbeiten draußen am Büchertisch. Da kannst du dich bedienen. Also kauf sie, studier zu Hause, auch wenn du nicht regelmäßig teilnimmst. Vielleicht gehst du in Urlaub, dann nimm mit auf der Urlaubsreise. Das kann dir helfen. So, aber ich möchte dich auch einladen für die nächsten Gottesdiensten hier im Haus. Mittwoch wird das Thema sein, wenn Krisen kommen, was macht man? Schnell zum Sozialamt rennen, schnell irgendwann Menschen sich klammern und sagen, bitte hilf mir oder anfangen zu betteln oder was auch immer ist. Was machst du, wenn eine Krise in deinem Leben kommt? Oder den Strick nehmen und sich aufhängen, das machen auch manche und kommen nicht mehr zurück. Was machst du, wenn Krise in deinem Leben kommt, welcher Art auch immer? Dann am Freitag wird das Thema sein, die Mitte des christlichen Glaubens. Was ist die Mitte des christlichen Glaubens? Was ist das Wichtigste im Christenleben überhaupt? So, die Mitte des christlichen Glaubens. Am Samstag wird das Thema sein, du sollst nicht richten. Wieder ein bisschen zur Heiligung. Wir sind auf dem Weg der Heiligung und ohne Heiligung wird niemand Gott sehen. Und vieles passiert in deinem Leben nur, weil du andere richtest. In dem Augenblick, wo du die anderen richtest und auf jemanden den Finger zeigst, drei Finger fangen an, auf dich zurückzuzeigen. Richtet nicht, auf das ihr nicht gerichtet werden. Also, du sollst nicht richten. Das 11. Gebot. Steht nicht so in der Bibel, aber das kann ich machen. Ich bin ja Pastor. Kann mir das leisten, neu die Bibel zu schreiben, zu interpretieren. Du sollst nicht richten. Warum? Das steht alles in der Bibel drin. Jesus hat klipp und klar gesagt, richtet nicht. Und ich habe eines festgestellt, wenn ich manchmal Probleme bekommen habe, habe ich gefragt, wo kommen die Probleme her? Nicht, weil ich nicht geglaubt habe, nicht, weil ich zu wenig gebetet habe oder nicht, weil ich zu wenig in der Bibel gelesen habe. Die Probleme kamen oft, die gleichen Probleme, wo ich die anderen verdammt und verurteilt habe, die Probleme kamen auf mich. Und der liebe Gott hat dann gezeigt, guck mal, so schmeckt die Suppe. So ist es. Und dann hast du aufgehört zu richten und zu verdammen, was auch immer ist, richtet nicht. Und nächsten Sonntag, so Gott will, und wir leben, wir werden es leben, ganz bestimmt. Vielleicht werden einige sterben, aber das ist nicht so schlimm. Wir sind dann beim Herrn. Aber das Thema wird sein, Gott lässt dich nicht scheitern. Gott lässt dich nicht scheitern. Weißt du glaubst, du fällst, aber er fängt dich auf. Er lässt nicht dich scheitern. Weißt du, er hält seine Hand über dein Leben. Du kannst sicher sein, leben wir, so leben wir dem Herrn, sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Gott lässt dich nicht scheitern. Also das ist ein starkes Evangelium, eine starke Botschaft, die möchte ich dir weitergeben. Heute ist mein Thema Gott oder Gottes Wort will gehört werden. Dieses Wochenende geht mir um das Hören der Stimme Gottes. Und ich möchte heute Morgen mit Gottes Hilfe ein paar heiße Eisen berühren. Ich denke, das ist ganz wichtig, dass man die Wahrheit sagt. Heutzutage sagt man kaum die Wahrheit mehr, traut man sich nicht mehr, die Wahrheit zu sagen. Und wenn man je die Wahrheit mal sagt, dann hat man nur Widerstand und Schwierigkeiten. Aber Gott hat sehr viel uns zu sagen. Und so weiter. Weißt du, Gott hat eine Botschaft für dich und mich und hat uns was zu sagen. Und ich versuche mit Gottes Hilfe ein paar Sachen rüberzubringen, die mir der Herr gezeigt hat in der Vergangenheit. Ein paar Wahrheiten. Und Wahrheiten sind nicht leicht zu predigen. Also ich möchte lieber so holla hopp, Halleluja, Evangelium predigen. Aber Wahrheiten, aber die müssen auch gesagt werden. Denn die Wahrheit ist, was uns frei macht. Nicht holla hopp. Die Wahrheit ist es, was uns frei macht. Und Gott will uns belehren durch sein Wort. Er will uns ein bisschen korrigieren, Kurskorrekturen, oder er will uns durch sein Wort warnen. Pass auf, Jesus ist Herr, der hat alles unter Kontrolle. Und er will uns durch sein Wort führen und leiten auf rechter Straße. Nicht auf krumme Wege, nein, auf rechter Straße. Er will unseren Weg ausleuchten durch sein Wort. Und deshalb lesen wir auch im Psalm, Psalm 119, das ist dieser Psalm über das Wort Gottes. Und da heißt es so als Schlüsselvers, dein Wort ist meines Fußes Leuchte. Warum manche im Dunkeln tappen, nicht weiter wissen ist, weil sie die Bibel nicht lesen. Ja, ich möchte die Stimme Gottes hören. Die Stimme Gottes ist hier festgeschrieben. Das ist das Tonband, die CD, die Kassette. Das steht drin, du schlag auf und plötzlich spricht der Herr zu dir. Denn das Wort des Herrn geschah zu mir und sprach. Hier steht's gleich beim Hesekiel, Kapitel 12. Der Herr spricht, du musst nur aufschlagen, wo du willst, das Wort Gottes spricht zu dir, auch wenn es manchmal nicht so passt und so schmeckt, aber es spricht, es tröstet uns, es heilt uns und es ist Gnade. Geschwister, es ist eine Gnade, wenn Gott noch zu uns spricht, eine große Gnade ist das. Wenn Gott nicht mehr zu uns spricht, dann gute Nacht, dann ist Dürre, dann ist Wüstenzeit, dann dreht man sich nur im Kreis, dann kommt man gar nicht weiter vom Fleck. Als Gott zu Israel nicht mehr sprach, da waren 400 Jahre vergangen, als Gott nicht mehr reden konnte, der Tempel zerstört, in der babylonischen Gefangenschaft waren, dann kam Gesetzlichkeit auf, Besserwisserei, Scheinheiligkeit, die Pharisäer und dann kam der Herodes noch dazu, die Tyrannei. Weißt du, wenn Gott zu uns nicht mehr redet, in Ägypten hat Gott 400 Jahre nicht geredet, dann kam die Sklaverei, dann mussten sie hart schuften und im Schweiße ihres Angesichtes ihr Brot essen, aber wohl uns, wenn Gott zu uns spricht. Und ich könnte die Geschichte so einfach aufnehmen, wo ich will. Oder ich denke nur hier in unserer Region. Weißt du, wir haben 400 Jahre nach der Reformation nichts anderes wie dunkles Mittelalter gehabt. Wir haben gedacht, wir haben es überwunden. Aber bis Gott wieder neu angefangen zu wirken, zu arbeiten, da haben die Christen sich gezankt und gestritten. Oder in der Richterzeit. In der Richterzeit waren es auch meistens, ich weiß gar nicht warum 400 Jahre. 40 Jahre geht man in der Wüste im Kreis, aber 400 Jahre in der Richterzeit heißt es, und da waren keine Richter da und jeder tat, was er wollte. Das ist Chaos, wenn jeder anfängt zu tun, was er will. Bis Gott dann Samuel auferweckte und so weiter, wieder einen neuen Richter. Und jeder tat, was er für richtig hielt. Nein, wir dürfen nicht das tun, was wir für richtig halten, sondern was in der Bibel drin steht. Wort Gottes will gehört werden. Das ist also meine Botschaft, die ich rüberbringen möchte mit Gottes Hilfe. Und das passiert, wenn kein Prophet, kein Priester, kein König da ist und so weiter. Wenn kein Hirte da ist, wenn kein Seelsorger da ist, dann macht jeder, was er will. Es ist ein Chaos. Und das haben wir auch in unserer Gesellschaft heute. Der Politiker macht so und der andere macht so, die Gemeinde macht so, jene Gemeinde macht so. Weißt du, wenn keine Gemeinde da ist, wenn man nicht nach der Bibel lebt, wenn die biblischen Normen verlassen werden, dann macht jeder, was er will. Und denkt, ich bin richtig, bei mir ist alles okay. Und weißt du, was da passiert? Man kommt vom Weg ab. Man kommt in die Gefangenschaft. Oder man weiß nicht mehr, was ist jetzt das Richtige. Man verzweifelt, bis wieder einmal die Menschen sich besinnen. Und da heißt es da in der Bibel, und sie fanden das Gesetz Gottes in der Rumpelkammer. Und dann haben sie gelesen, Tag und Nacht, und sie weinten, weil sie das Gesetz Gottes gefunden haben. Was glaubst du, wenn du mal die Bibel entdeckst, dann weinst du vor Freude. Dann jubelst du und sagst, der Herr spricht schon wieder zu mir. Aber es kam, guck mal, von Malachi bis Johannes den Täufer hat Gott nicht gesprochen. 400 Jahre Sendepause. Stillzeit oder stumme Zeit. Da passierte viel, aber Gott hat nicht gesprochen. Es ist wichtig, dass Gott wieder zu uns redet. Wer braucht das Reden Gottes? Für sein persönliches Leben. Ich denke, jeder Einzelne. Das ist so wichtig, dass Gott wieder zu uns persönlich spricht. Und wir haben in diesen Tagen also die Sendschreiben angeguckt. Und da heißt es, wer Ohren hat zu hören, der höre, was der Geist der Gemeinde sagt. Ganz, ganz komische Redewendung. Wer Ohren hat. Gibt es Menschen ohne Ohren? Wahrscheinlich. Christen haben keine Ohren. Weil der Herr an die Gemeinde sich richtet. Wer Ohren hat, Weißt du, wir haben Ohren, in der Bibel heißt es einmal, mit sehenden Augen sehen sie nicht und mit hörenden Ohren hören sie nicht. Also der innere Mensch, der braucht auch Ohren und braucht auch Augen und braucht auch eine Stimme. Wenn kein Prophet da ist und so weiter, da kommt man vom Weg ab, aber Gottes Weg ist richtig und klar und deutlich. Entweder wir gehen in die Sklaverei, wenn wir das Wort Gottes nicht haben und nicht hören, oder wir gehen in die babylonische Gefangenschaft, oder wir haben das dunkle Mittelalter über unser Leben. Weißt du, Gott zieht sich zurück, wenn wir nicht mehr hören wollen. Es mag sein, dass wir ein, zweimal was hören, wieder mal zwischendurch, aber sonst, Gott will uns unterweisen. Wer Ohren hat zu hören, der höre, was der Geist sagt. Und viele Menschen wollen nur das Positive, das Gute, das Schöne haben und nur hören, Herr, das ist wunderbar, sprich, meine lieben Kindlein, liebe süßen Kindlein. Weißt du, aber manchmal muss Gott auch mal ein bisschen so auf die Pauke hauen. Und muss sagen, so und nicht anders. Wenn ihr nicht umkehrt. Weißt du, wie hat das Reden Gottes im Neuen Testament angefangen? Johannes der Täufer oder Jesus oder Petrus. Tut Buße. Das heißt, kehrt um. Macht Schluss mit dem bisherigen Leben. Gott spricht. Gott spricht durch das Gute und Gott spricht durch das Schlechte. Durch das Positive und Negative. Weißt du, viele Menschen hören Gott nicht mehr. Da muss Gott ganz hart ansetzen. Durch Unfälle, Knochenbrüche, Verluste, durch Heuschrecken, durch Stürme wie beim Jona. Manche tun so selig, ach, ich bin Kind Gottes. Und das Schiff schwankt hin und her. Denk an Jona. Die Sonne scheint nicht mehr, der Sturm wird immer heftiger und heftiger. Alle beten, nur der Jona betet nicht. Und manchmal sind Nöte da und du sagst, was soll das alles und so weiter. Oder dann kommt die Gefangenschaft. Gott redet durch Gefangenschaft, durch die Verbannung, durch Wüstenzeiten, durch Engpässe, durch Dürre. Gott redet durch Krankheiten. Wir haben auch hier heute Morgen einiges gehört, wie Gott spricht. Durch Verfolgung. Plötzlich bekommt die Gemeinde Jesu Verfolgung. Und was dann? Und in allen Jahrhunderten gab es Verfolgung. Nur wir jetzt hier in Deutschland haben jetzt 60, 70 Jahre Frieden. Aber das ist noch gar nicht so lange her. Im Dritten Reich gab es Verfolgung. Wenn du da nicht mitgejubelt hast und mitgetanzt hast, da wurdest du abgeführt. Gott arbeitet, Gott redet durch allerlei Schwierigkeiten, welcher Art auch immer. Gott will, dass wir nur anhalten, innehalten, still sind und hören, Herr, was hast du mir zu sagen? Was hast du mir zu sagen? Wir sagen, Krankheit ist die Sprache des Körpers. Du musst fragen, was hat der Körper mir zu sagen? Was hat die Seele mir über den Körper zu sagen? Was hat der Geist über den Körper mir zu sagen? Gott weiß, wie er sich Gehör verschaffen kann. Er ist nicht dumm. Er weiß ganz genau, wie er uns etwas mitteilen kann, im Guten oder im Schlechten. Sobald du von der Straße Gottes abkommst und den Weg verlässt, plötzlich rumpelst und kracht's. Ist genauso, wenn du als Autofahrer musst nur von der Autobahn abfahren, dann kommst du auf den Feldweg. Und dann bricht sogar womöglich die Achse noch. Oder du setzt irgendwo auf und du merkst plötzlich, ich bin vom Weg abgekommen, da rumpelst. Gott arbeitet durch Erschütterungen und redet zu uns durch Erschütterungen. Manchmal sind wir so entsetzt und sagen, lieber Gott, was soll das alles? Sind wir noch auf dem richtigen Weg? Erforsche mich, Gott, und erfahre mein Herz. Deshalb, Gottes Wort will gehört werden. Erforsche und erfahre mein Herz. Und siehe, ob ich auf dem richtigen Weg bin. Wenn nicht, korrigiere mich und bring mich auf den richtigen Weg. Wieder auf die Autobahn, den geraden Weg. Gott will durch die Erschütterungen in deinem und meinem Leben reden. Und was ich hier sage, das spreche ich persönlich auch an mich an. Und das bin ich auch mit angesprochen. Gott hat uns so viel zu sagen, Geschwister. Durch alle möglichen Aufregungen, durch alle möglichen Schwierigkeiten, durch alle möglichen Entmutigungen. Gott hat uns so viel zu sagen. Glaub nicht, das ist alles der Teufel. Und wir versuchen alles gerne auf den Teufel zu schieben. Der arme Kerl, der muss so viel leiden. Sag doch nicht, das ist der Teufel. Oft ist es dein Ungehorsam und dein Unglaube, der Gott zwingt zu handeln und dich dem Teufel zu überlassen. Oder Gott redet durch Belastungen oder Benachteiligungen. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Der höre, was er hier zu sagen hat, was ihm an uns nicht gefällt. Wir denken, ich bin in bester Ordnung. Perfekt. Ich bin perfekt. Da hörst du, wenn du Christen hörst, ich hab Geistestaufe, bin mit Wasser getauft, bin schon Feuertaufe, hab schon alles hinter mir. Oh, wir sind erst am Anfang. Wenn du glaubst, du hast erkannt oder ergriffen. Paulus sagt nicht, dass ich ergriffen hätte. Ich jage nach dem vorgestreckten Ziel. Ich bin immer noch unterwegs. Und wir reden hier über die Sendschreiben. Das waren die letzten Schreibstücke oder Schriftstücke, die Jesus an seine Gemeinde, der verherrlichte, erhöhte Jesus an seine Gemeinde gerichtet hat. Dann wird das Kapitel abgeschlossen. Da ist nichts mehr hinzuzutun und nichts mehr wegzunehmen. Und Gott sagt, was seiner Gemeinde nicht gefällt. Gleich 7 Gemeinden knüpft er sich vor. Und Gott knüpft sich jeden Einzelnen in der Gemeinde sich vor, wenn er so diese Sendschreiben verfassen lässt. Weißt du, der eine haben die Liebe verloren, der anderen haben ungöttliche Dinge in ihr Leben reingelassen oder in ihre Gemeinde. Die anderen haben keine Kraft oder keine Kraft. Die anderen wohnen da, wo der Teufel wohnt. Ich weiß, wo du wohnst, wo Satans Thron ist. Stell mal vor, das ist Nachbarschaft. Der wohnt in dem Kiez, wo der Teufel auch zu Hause ist. Und da muss sich die Gemeinde behaupten und beweisen als Gemeinde Gottes und als der Leib des Herrn. Die anderen, die sind lau und träge, weder kalt noch heiß. Und allen Gemeinden hat er eins zu sagen, wer da überwindet. Heute spreche ich, was Gott so an uns manchmal nicht gefällt. Und ich gehe von mir aus. Und du bist genauso wie ich und ich bin genauso wie du. Also wir sind gar nicht so groß unterschiedlich. Wir sind aus dem gleichen Holz geschnitzt. Da sind nur ein paar Kleinigkeiten, vielleicht der Name oder die Haarfarbe oder die Augenfarbe. Aber sonst sind wir Menschen alle gleich. Wir sind alle gleich. Und das, was mich persönlich angeht, geht auch dich persönlich an. Und das, was der liebe Gott mir zu sagen hat, sagt er auch dir. Und was er dir sagt, sagt er auch mir. Verstehen wir uns? Das ist so die Wahrheit. Und wohl uns, wenn wir die Sprache Gottes verstehen und seine Post lesen. Weißt du, viele lesen nicht mehr die Sendschreiben. Das, was er uns da mitteilen will. Die Propheten. Ja, ich lese nur die Psalmen, hat mir jemand neu gesagt. Er hat gesagt, nur die Psalmen, die sind so wunderbar. Aber du kannst vom Psalmen nicht allein leben. Du kannst aus dem Liederbuch auch nicht allein leben. Also, wir müssen alles mitnehmen, was Gott uns auf dem Weg mitgibt. Dein Wort ist die Wahrheit. Und die Wahrheit ist so vielseitig. Wenn wir sein Reden nicht zu den Akten legen, sondern zu Herzen nehmen, kann was passieren. Weißt du, ich habe so viele Christen, ganz besonders Pfingstler, Charismatiker, Gott segne sie und behüte sie. Aber gerade Pfingstler und Charismatiker, schnell eine Weissagung. Ich kenne Christen, die, wenn ich sie besuche, dann holen sie mir ganzen Aktenordner vor von Prophetien und Weissagungen, die Gott ihnen so in den letzten 10, 15 Jahren gegeben hat. Und so, was sie da alles aufgeschrieben haben und so weiter. Was nützt denn dir die ganzen Prophetien im Regal, im Ordner, wenn du nicht sie auslebst? Gott redet und wir sollen es tun. Und nicht die Prophetien aufheben. Ja, und dann noch so womöglich verschicken und verteilen. Nein, Prophetien wollen gelebt werden und nicht aufgehoben und nicht da irgendwie den anderen, das musst du lesen. Nein, wenn Gott redet, redet immer zu einem ganz persönlich. Ich habe dich gemeint. Weißt du, wir kommen auch so, wenn Gott eine Offenbarung schenkt, wie der Nathan zum David und sagt, das ist der Mann. Aber dann sagt der Herr, du bist der Mann, nicht das ist der Mann, du bist der Mann. Das ist die Frau. Nein, du bist die Frau, die Gott anspricht. Also, ich störe mich, also ich lese die ganzen Weisungen, was der Herr über die Gemeinde gesagt hat, was der Herr über Pastor gesagt hat, was der Herr über den Einzelnen in der Gemeinde gesagt hat. Ganze Aktenordner voll. Was nützt das alles? Du hast die Bibel. Was nützt es das, wenn du das nicht tust? Wort Gottes muss getan werden. Sei Täter des Wortes. Wort Gottes will gehört werden. Und ich erlebe immer wieder, wie Leute prophetische Worte sammeln und hinter ihnen her sind. Was hat der Herr gesagt? Was hat er da gesagt? Und gleich aufschreiben, kannst du mir nicht diese Prophetie zuschicken? Weißt du, sie können von den Prophetien nicht genug bekommen. Mir reicht ein einziger Bibelvers in der Bibel. Wie den mal auszuleben. Oh, 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 oh. Das ist eine Aufgabe. Manchmal nur ein einziger Vers. Tut Buße. Schon allein dieser Vers oder kehrt um, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Jetzt das zu begreifen. Du, da musst du dran arbeiten. Weißt du, manche sammeln das alles und dann wundern sich, wenn sie dann plötzlich so tief fallen. Weißt du, Gott lässt fallen. Gott lässt fallen und wir wundern uns dann. Warum? Dann verzweifelt man an der Gemeinde, an den Geschwistern, an sich selber und fängt das Wort Gottes zu verzweifeln. Hat der wirklich zu uns geredet? Er hat zu uns geredet, bloß wir haben es nicht kapiert. Wir haben es nicht ernst genommen. Wir haben es nicht zu Herzen genommen. Und ich habe dieser Tage die Maria behandelt. Maria bewegte all diese Worte in ihrem Herzen. Du sollst es nicht einfach abschreiben und vervielfältigen. Nein, du solltest die Worte Gottes in deinem Herzen bewegen. Wort Gottes will im Herzen bewegt werden, nachgedacht werden. Und dann hast du Erfolg. Josua 1. Da heißt es, denkt über das Wort Gottes Tag und Nacht nach. Bewege es Tag und Nacht. Wenn du aufstehst, wenn du an die Arbeit gehst, denk drüber nach. Und dann wirst du Erfolg haben in allem, was du tust. Und wir sagen, warum funktioniert das nicht? Das funktioniert, Wort Gottes funktioniert. Wort Gottes ist wie ein Hammer, der Felsen zerschmeißt, wie ein zweischneidiges Schwert. Wort Gottes ist stark und mächtig, legt jeden Riesen um. Aber es muss umgesetzt werden. Auch wenn es nur ein Kieselstein ist. Du musst das Wort Gottes anwenden, praktisch. Aber wenn du das nicht tust, dann haust dich um. Das erlebe ich immer wieder. Gott sagt, du hast so viel von mir gehört, aber so wenig getan. Überhaupt vielleicht gar nichts getan davon. Du hast es aufgehoben. So wie dieser gute Mann in der Bibel, ich habe es wunderbar bewahrt, hier hast du das Deine, Herr. Die Gaben. Weißt du, Gottes Reden sind Gaben und Aufgaben zugleich. Das verpflichtet uns. Und wer viel weiß, von dem wird viel verlangt. Und stell dir mal vor, du hast einen ganzen Aktenregal voll mit Prophezeiungen und du hast nichts getan. Ich sage dir, Gott bewahre dich. Das ist eine Herausforderung, wem viel gegeben ist, wer viel aufgeschrieben hat, wer viel mitgenommen hat, wer viel gehört hat, von dem wird es viel verlangen, wird verlangt. Gott redet, hören müssen wir und anwenden müssen wir selber. Sein Wort will ernst genommen werden. Und die Bibel sagt, mein Wort soll nicht leer zurückkommen. Gott will nicht, dass sein Wort zurückkommt, leer. So wie der Regen auf die Erde fällt, so soll auch sein Wort sein. Er hört nicht auf, zu den Menschen zu reden, auch wenn sie nicht hören. Ich habe ja gesagt, auf verschiedene Art. Wir haben Hebräerbrief und da heißt es, auf mancherlei Art und Weise hat Gott zu den Menschen geredet und dergleichen. Sein Reden sind Signale aus der unsichtbaren Welt, plötzlich so Impulse. Plötzlich kriegst du so eine Inspiration und da solltest du darauf reagieren und zwar sofort, nicht erst morgen früh. Wenn Gott zu uns redet, Gott will Antwort haben und zwar jetzt, heute und hier. Mir liegt es auf dem Herzen, dir ein paar Sachen da weiter zu sagen. Weißt du, die Israeliten, denen hat Gott geredet und geredet und geredet, gebellt und gebellt und gebellt, auf Deutsch gesagt. Aber die haben es nicht kapiert, bis dann die babylonische Gefangenschaft kam. Dann wurden sie alle abgeführt. Ja, warum passiert uns das? Ja, sie haben auf Gott nicht gehört und bleiben dann 70 Jahre dort in der Gefangenschaft. Aber auch in der Gefangenschaft, in der babylonischen Gefangenschaft hat Gott geredet. Weißt du, dort ist das Judentum entstanden, der babylonische Talmud ist entstanden. Dort kamen dann in der Diaspora, kamen Gelehrten, die haben sich besonnen, was haben wir verloren? Wir haben auf Gott nicht gehört, jetzt haben sie sich besonnen. In der Gefangenschaft redet Gott trotzdem. Da sind große Wahrheiten entdeckt worden. Weißt du, Gott ist nicht stumm und schweigt nicht, er redet trotzdem. Auch wenn wir vom Weg abgekommen sind, Geschwister. Und vielleicht redet er in der Diaspora mehr als im gelobten Land. Im gelobten Land sind da nicht große Werke entstanden. Aber in der Diaspora. Oder ich denke nur an die Zerstreuung. Weißt du, jetzt kamen sie nach Hause und sie haben Jesus nicht gehört. Wie oft wollte ich euch versammeln? Sie haben ihn nicht angenommen. Und dann kam die Zerstreuung. Aber dann kamen große Gelehrten in Spanien, in Warschau, in Berlin. Jüdische Gelehrten, meine ich. Die dann versucht haben, die Tora zu übersetzen und zu erklären. Und dann Vilnius. Da waren überall aktive, große jüdische Gemeinden in der Diaspora, in der Zerstreuung. Gott wirkt und arbeitet in der Zerstreuung. Und dann kam natürlich die Verfolgung. Die Juden wurden dann ständig überall verfolgt, bis zuletzt im Holocaust. All das war, und Gott hat geredet. Warum klebt uns die Zunge am Gaumen? Warum ist es so? Warum sind wir hier im Lager? Da sind viele Fragen entstanden, aber Gott hat geredet, weil sie keinen Priester mehr hatten, weil sie keinen Tempel mehr hatten, weil sie keinen Altar mehr hatten, weil sie kein Opfer mehr hatten. Und Gott redet. Und dann sind sie das Opfer geworden. Und der Altar. Und die Stimme. Und so weiter. Und hat an ihnen gewirkt. Gott redet immer. Wenn wir Menschen versagen, Gott bleibt nicht stumm. Aber Gott will was haben. Gott will dich und mich haben. Gott will, so wie er damals Israel haben wollte, so will er dich und mich haben. Weißt du, es ist nicht angenehm, dieses andere Reden Gottes zu hören. Mir wär's lieber so dieses liebe, süße, nette, meine Kindlein. Ich bin beim Johannes jetzt noch gerade. Mir gefällt der Johannes ganz toll. Und ich bin Gott dankbar, dass meine Mutter mich Johannes nannte. wahrscheinlich von diesem Mann auch abgesehen. Weißt du, Geliebte, schreibt er, Kindlein, sagt er, ich schreibe euch Väter, ich schreibe euch Jünglinge. So viel mit Herz. Weißt du, dieser Mann, dieser Johannes, der lag Jesus am Herzen. Der hat seinen Pulsschlag gespürt, dieser Johannes. Und dieser Johannes konnte dann so viel von Gott empfangen. Je näher du am Herrn, an seinem Herzen bist, je näher du dem Herzen Gottes kommst, desto mehr kannst du empfangen. Und Johannes ist der Einzige, der über Antichristen schreibt. Der versteht, was Christus und Antichristus ist. Weil der Jesus an der Seite lag und er spürt. Und er kann dann diese große Offenbarung empfangen. Dann kann Gott zu ihm reden. Und Geschwister, das ist mein großes Anliegen. Lass uns am Herzen Jesu liegen. Weißt du, das ist nicht schwul. Manche sagen, Johannes wäre schwul gewesen oder was es auch immer gewesen ist. Oder Männerfreundschaft. Nein, vergiss es alles. Die Freundschaft mit Gott ist das Wichtigste. Welch ein Freund bin ich Gottes? Oder wir haben hier, ich bin ein Freund von Jesus. Weißt du, wir müssen wieder Freunde Jesu werden. Wirklich ihm am Herzen liegen. Heiland. Oh, Halleluja. Hören, was er denkt, was er fühlt, was er empfindet. Das sind die Sendschreiben. Und die Sendschreiben hat Jesus nur dem Johannes geben können, weil er ganz nah bei Jesus war. Und je näher wir zu Jesus kommen, desto mehr verstehen wir von Jesus. Mehr von Gott und seinem Reich und seiner Gemeinde und seinem Willen und seinem Plan. So, wenn wir auf Gott nicht hören, müssen wir fühlen. Das haben unsere Vorfahren schon gemacht, Adam und Eva. Sie haben auf Gottes Wort nicht gehört, ließen sich vom Teufel verführen. Was müssen sie tun? Im Schweiß ihres Angesichtes das Brot essen, mit Schmerzen Kinder gebären oder mit einfach Schmerzen auf sich nehmen und so weiter. Weil sie auf die Lügen Satans hereingefallen sind. Weißt du, wenn wir das Wort Gottes nicht hören, wir müssen ja alles ertragen, alles erdulden, alles selbst erkämpfen, alles selbst erarbeiten. Aber es ist viel schöner, sich am Wort Gottes festzuhalten. Sie hätten so schön bei Gott gehabt, wenn sie nur auf sein Wort gehört hätten. Lass doch die zwei Bäume in deinem Garten stehen. Kümmere dich nicht. Ich denke, das Paradies war so voll von Bäumen, so vielfältigen Bäumen. Die müssen doch nicht extra das nehmen, was Gott gesagt hat. Tut's nicht. Wenn du aus dieser Wüstenwanderung rauskommen willst, musst du wieder anfangen, auf Gott zu hören. Weißt du, die Israeliten, die tun mir so leid. Und weißt du, manche sagen, wenn ich nur ein Israelit wäre. Aber das ist nicht großes Privileg, die mussten so viel durchmachen, so viel durchleiden, 40 Jahre in der Wüste herumzutippeln, nur weil sie nicht Gott geglaubt haben. Sie haben so viel Wunder Gottes gesehen, wie der Pharao fix und fertig gemacht worden ist, wie sie dann durch das Rote Meer durchgezogen sind und wie sie Gott bewahrt hat. Und sie haben so viele herrliche Dinge erlebt. Und dann, als sie dann hörten, was in dem gelobten Land ist, dann haben sie gesagt, nein, wir wollen da nicht rein, die Riesen, die festen Städte. Und du siehst, was der Teufel bewirkt. Weißt du, wenn du neugierig bist und Kundschafter rausschickst, ja, prüft mal, wie geht's denen da drüben? Was machen die auf der anderen Seite? Und was ist dort los? Du sollst dich nicht interessieren, was drüben oder dort und hier los ist. Du sollst auf Gott hören. Gott hat gesagt, ihr sollt über den Jordan gehen. Ihr sollt das Land einnehmen. Dann ist es egal, wer dort wohnt, selbst wenn Elefanten dort wohnen würden. Ihr sollt sie alle vertreiben. Und die Dämonen wohnen würden. Und das waren das auch, die Riesen. Das waren Dämonen. Und so weiter. Aber ihr könnt vertreiben. Gott hat den Pharao erledigt, eine Supermacht. Fertig gemacht. Aber was glaubst du, dort würde doch mit ein paar Riesen dort und ein paar Städte fertig werden. Und die haben ohne Waffen und ohne irgendwie menschliche Mittel, nur im Glauben Jericho eingenommen. Einfach rummarschiert, ohne Schwert und Kanonen und Bomben und was weiß ich. Die Mauern fielen von selbst. Weil sie gehorchten, was Gott sagte. Bruder und Schwester, wenn du anfängst zu gehorchen, was der liebe Gott sagt, dann werden Mauern in deiner Umgebung fallen. Dann werden Riesen in die Knie gehen. Oder auf dem Boden liegen, so wie dieser Goliath. Weißt du, da sind die äußeren Probleme keine Probleme mehr. Die werden erledigt. Aber wir müssen auf Gottes Wort hören. Und Gott hat uns schon so viel Wunder und Zeichen gegeben. Wir haben schon so viel erlebt mit dem Herrn, und da sollten wir doch einfach vertrauen. Du hast doch so viel Wunder schon gesehen in deinem Leben. In der vorlaufenden Gnade, da warst du gar nicht Christ, hat Gott schon so viel Gutes getan. Und jetzt, erst recht, seitdem du Christ bist, möchtest du wirklich wissen, was Gott denkt? Und ich habe gesagt, es ist nicht leicht, Gottes Wort zu hören. Da brauchst du starke Nerven. Weißt du, wenn Gott sagt, geh, und du hast Angst. Wie gesagt, wenn Gott redet, brauchst du starke Nerven. Brauchst du einen festen, unerschütterlichen Glauben. Und Gott spricht immer in deine Situation hinein, was er denkt und vorhat und plant und so weiter. Und du musst gehorchen. Weißt du, wir sollen nicht auf Menschen hören. Haben auch hier heute irgendwo jemand gehört. Nicht auf Menschen, sondern auf den Herrn. Wer Ohren hat zu hören, der höre, was der Geist, der Heilige Geist, dir und mir zu sagen hat. Offenbarung 2, Vers 7. Wer geistliche Ohren hat, der soll hören, was der Geist sagt. Fleischliche Ohren hören fleischliche Botschaften. Aber Jesus sagt dem Petrus, Fleisch und Blut haben es dir nicht offenbart, sondern der Vater im Himmel. Und der Herr sagt in Matthäus 9, Vers 29, nach eurem Glauben geschehe. Nicht wie du denkst oder vermutest und so weiter. Nein, wie Gott redet, nach deinem Glauben, wie dein innerer Mensch es auffasst, wie dein inneres Ohr hört, nach deinem Glauben soll es geschehen. Und die Bibel spricht, wir sollen unsere Sinne erneuern, ständig neu unsere ganze Wahrnehmungsorgane immer neu erneuern. Prüfet, Römer 12, Vers 3, prüfet, was das Gute ist, was Gott wohlgefällig ist, was dein vollkommener Wille ist. Prüft, damit wir das können. Wir müssen ständig erneuert werden. Deshalb, Gottes Wort will gehört werden. Was will Gott von uns? Jedes Mal, wenn Gott spricht oder gesprochen hat, da sollte was passieren. Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Wenn Gott zu dir redet, was passiert in deinem Leben? Gott sagt nichts Unnötiges. Wenn er was sagt, dann denkt er, das kannst du, das ist gut für dich, das ist dir hilfreich, das bringt dich weiter. Und Gott sagt zu jedem was anders. Aber du solltest hören, was er gerade in deinem Stadium, in deiner Verfassung, in deiner Situation sagt. Ich möchte ein paar Sachen weitergeben, was Gott mir gezeigt hat in der Vorbereitung. Die Sünde der Christen. Christen haben nicht fleischliche Sünden, Christen haben geistliche Sünden. Vielleicht hast du es nicht gehört, oder vielleicht sagt es Bruder Matthäus, was bringst du denn? Aber Christen haben geistliche Sünden. Und die Sünde der Christen ist Untätigkeit. Die Sünde der Christen ist Untätigkeit. Gott spricht, und sie gehen in eine andere Richtung. Gott ruft, und sie kommen nicht. Die Sünde, die Gott mir gezeigt hat für die Christen, für die Gemeinde, für heute, Untätigkeit. Sie tun nichts. Sie wissen viel vom Wort Gottes. Sie explodieren fast vom Wort Gottes, aber sie tun nichts. Untätigkeit. Wenn wir krank sind, wir rufen nicht die Ältesten. Wir geben nicht den Zehnten, wenn wir Mangel haben. Nein, das ist wenig für uns und so weiter. Fang an, im Geringen, in der Schwachheit, Gott zu dienen. Tu das, was der Heilige Geist dir in deiner Situation sagt, in deinem Problem. Weißt du, der Heilige Geist sagt, wir sollen voll sein. Werdet voll Heiligen Geistes. Aber wir tun es nicht. Das ist, ja, das war früher für die Christen, aber nicht für uns. Wenn er sagt, wir sollen dienen. Nein, wir wollen verdienen. Tu das, was er sagt. Und dann sagt er, verlasst nicht eure Versammlungen. Und was ist? Wir sitzen am Fernseher statt in der Versammlung. Ich habe nichts gegen Fernseher, aber trotzdem. Weißt du, da sind wir nicht da, wo Gott uns haben will. Und in der Versammlung, da wirst du poliert, da wirst du geschliffen, da wirst du behämmert. Da wirst du bedient. Oh, da passiert so vieles, wenn du in der Versammlung bist. Da rempelt einer den anderen mal an. Und dann lernst du, miteinander zu leben. Du kannst Gott nicht lieben. Wartet, bis der Johannesbrief fertig ist. Oder die Johannesbriefe fertig sind, bis ich da die ausgearbeitet habe. Weißt du, das ist mir so groß geworden. Weißt du, du kannst nicht sagen, ich liebe Gott. Vergiss das alles. Das ist alles Käse, Schmarrn, Dummheit. Ich sage das als Pastor. Warum? Weil Johannes sagt klipp und klar, niemand kann Gott lieben, den er nicht sieht, wenn er seinen Bruder nicht liebt, den er sieht. Und nicht den Nächsten. Weißt du, du würdest da irgendwo in Asien oder irgendwo auf Grönland jemand unterstützen oder was Gutes tun. Nein, deinem Nächsten, der ist gerade vor der Haustür. Und die Bibel lehrt noch was. Nicht die Nächstenliebe zuerst mal, sondern die brüderliche Liebe, geschwisterliche Liebe. Und ich habe wieder dich, dass du die erste Liebe verlässt. Das ist diese Liebe. Das war die Botschaft an die Gemeinde in Ephesus, die erste Liebe. Weißt du, und das ist, was der liebe Gott sagt. Untätigkeit. Du weißt ein Problem und du tust das nicht. Weißt du, du weißt, ich soll das Evangelium weitersagen, die gute Nachricht weitersagen, ich soll Jesus bekennen, aber nein, klebt mir den Mund zu. Weißt du, was der Apostel Paulus sagt? Wehe mir, wenn ich nicht Christus predige. Wehe mir. Wir sollen auch mal sagen, wehe mir. Ich weiß das Gute und tu es nicht. Wehe mir. Und das ist diese Untätigkeit, das ist die Sünde der Heiligen. Untätigkeit. Zu wissen, was man tun sollte, das Werk Gottes lässig treiben, Hör zu. Verflucht, in der Bibel steht sogar, verflucht ist der, der das Werk Gottes lässig treibt. Der ist verflucht. Da brauchst du noch nicht zum Spiritisten gehen, zum Teufel gehen, zum Wahrsager gehen oder irgendwelche Zaubermittel dir schlucken. Nein, wer das Werk Gottes lässig treibt, lässig ist, naja, soll es machen. Da sind die anderen dran. Oder wehe, wenn, was Jesus sagt, wer die Hand an den Pflug legt und zieht zurück, ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Weißt du, du hast von Gott eine Berufung, einen Auftrag bekommen. Gott hat dich in eine Position hineingestellt. Aber nein, lass doch die anderen ackern. Die sollen arbeiten. Ist ein bisschen zu schwer, zu hart. Wer die Hand vom Pflug zurückzieht, ist nicht geschickt fürs Reich Gottes. Und wir haben so viel Ungeschickte. 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 Einfach Ungeschickte. Viele haben sich zurückgezogen, lassen die anderen arbeiten. Aber sie wollen Sabbatjahr haben. Stille Zeit. Geh nach Emmaus, zu Hause wieder. Aber der Herr kommt uns entgegen. Der Herr will uns abholen. Und er erzählt und er legt ihnen die Schrift aus diesen Emmaus-Brüdern. Und da brannte unser Herz. Gott versucht wieder so ein Feuer in dir hineinzubringen. Ja, ich gehe weiter jetzt. Der Herr wäre bereit gewesen, weiterzugehen. Aber dann sagen die Brüder, bleibe bei uns, es will Abend werden. Und er bleibt bei ihnen, bricht das Brot und plötzlich erkennen sie, es ist der Herr. Und diese Brüder rennen nach Hause und erzählen, Jesus ist auferstanden, er ist uns begegnet. Du hast einen Auftrag. Du hast einen Auftrag. Und du kannst dich nicht zurückziehen. Lasst uns wieder fischen gehen, steht hier der liebe Petrus. Lasst uns wieder angeln gehen. Lasst uns wieder in Urlaub fahren. Lasst uns wieder mal irgendwie eine Weltreise tun. Nein, der Herr holt sie wieder ab. Der Herr fängt uns auf. Und Gott will uns erretten von dem Verderben, denn wir gehen in unser Verderben, wir gehen nämlich in die falsche Richtung. Deshalb redet Gott durch Stürme. Denk an Bruder Jonah. Gott kann nichts tun, wenn ich nichts tue. Und das Leben ist manchmal so schade, so jämmerlich, so elend, weil Christen einfach sich zurückziehen und sagen, naja, lass, Herr, ich kann es nicht sowieso, das ist zu schwer für mich. Ich habe eine schwere Zunge, Bruder Moses. Weißt du, wir haben doch so viele Probleme. Und dann bleibt am Schluss von ihnen nicht mehr viel übrig. Satan und der ganze Abfall, die ganze Verführung, das ganze Verderben beginnt immer mit Kleinigkeiten. Glaub doch nicht, dass der Teufel sogar einen Block vor die Füße dir wirft. Nein, er kommt mit Kleinigkeiten. Bisschen ein paar Sandkörner im Getriebe, bisschen das und bisschen das und bisschen jenes. Er kommt immer mit Kleinigkeiten. Diese Unterlassung, ach ja, heute Sonntag, wir fahren in Urlaub, wir kommen nicht in den Gottesdienst. Es fängt mit Kleinigkeiten. Oder jetzt kommt Besuch, wir haben Geburtstag. Eigentlich könnte ich das ganze Jahr Geburtstag feiern. Der hat Geburtstag und die haben Geburtstag. Ständig hat irgendjemand Geburtstag. Und da bleibt das Reich Gottes zu kurz. Trachtet am ersten nach dem Reich Gottes und nicht nach Geburtstage. Und nicht nach Feiertage. Und nicht nach irgendwelchen Umständen. Das Reich Gottes hat Vorrang. Zuerst. Und dann alles andere. Mein Schwager wäre nie zum Glauben gekommen, wenn wir nicht einfach gesagt hätten, nee, weißt du, die gottlosen Menschen verstehen, wie sie einen abfangen können. Die sind immer zu uns zu Besuch gekommen nach Stuttgart, immer wenn wir in die Versammlung mussten. Da musste immer einer zu Hause bleiben. Und da blieb meistens meine Frau dann zu Hause und so weiter. Ja, wir haben Besuch. Und da habe ich plötzlich einmal gemerkt, das ist ein Trick des Teufels. Der schickt immer Besuch, wenn du in den Gottesdienst gehst. Da kommt irgendwas dazwischen, wenn du in den Gottesdienst gehst. Da kommt immer was dazwischen. Und der Teufel versucht durch Kleinigkeiten, lass das Wort zergehen, durch Kleinigkeiten uns zu Unterlassung zu bewegen. Durch kleinen Vorschlägen, ja, das ist auch so nicht so schlimm, durch Bagatellen, durch unbedeutende Dinge und so weiter. Das ist ja nicht heilsnotwendig. Soll ich mich taufen lassen? Nein. Er versucht zu verharmlosen. Satan versucht ständig, die Dinge des Glaubens zu verharmlosen. Kleinigkeiten. Durch faule Ausrede. Und das ist schon der Spalt, wo dem Teufel Tor und Tür aufmacht. Und der Trojaner kommt. Ganz einfach. Es fängt mit irgendeiner Unterlassung. Prüf dein Leben. Ich weiß von meinem Leben. Du musst dein Leben rausfinden. Es fängt immer durch irgendwelche Unterlassung. Irgendwas reinlassen, etwas auslassen, etwas überspringen. Weißt du, es ist nichts umsonst in der Bibel. Es ist nichts umsonst in der Bibel. Die schlimmste und die häufigste Sünde der Christen, also diese Unterlassung ist, dass sie mal ihrer Pflicht nicht nachkommen. Du hast eine Pflicht, eine Verantwortung, eine Aufgabe. Und das ist fahrlässig, deiner Pflicht nicht nachzukommen. Gott hat uns Pflichten gegeben. Und wir sind verantwortlich. Ich muss vom Vater im Himmel treten und sagen, Vater, ich habe dir treu gedient. Und Gott sucht an seinen Knechten und Mägden nichts anderes, als dass sie treu sind. Willst du wissen, was Gott denkt und was Gott sagt? Weißt du, hast du das Werk Gottes gewissenhaft ausgeführt? Das getan, was er geboten hat? Ja, Herr, ich habe die Amalekiter geschlagen, König Saul. Aber was höre ich da für ein Geblöke? Ja, das sind die guten Schafe und die guten Rinder. Die habe ich mir verschont. Und das Problem mit Saul, damit, weil Gott ihn verworfen hat und so weiter, war, weil er Gottes Auftrag halb ausgeführt hat. Lies mal die Geschichte mit Amalek. Und Israels Krieg mit Amalek komplett hat gar nicht mehr aufgehört, weil der König Saul einfach was durchgehen ließ. Ja, ich habe es ausgeführt. Und natürlich, nachher übertreibt er das alles noch. Später wird er so richtig, jetzt, ich kämpfe für den Herrn. Aber dann nützt es nicht mehr. Du hast Gottes Auftrag nicht genau ausgeführt, Bruder Saul. Und es ist so wichtig, dass wir, was wir tun, richtig tun. Und immer wieder so Nachlässigkeiten und mal ausfallen für Gott. Stell dir mal vor, wenn das du in deiner Firma machst, dann wirst du gekündigt. Immer wieder mal ausfallen, so blau spielen. Es kann auf Dauer nicht gut gehen. Gottes Wille will, Gottes Wort möchte gehört werden, möchte getan werden. Gott erwartet von uns Gehorsam, nicht Opfer. Vergiss es. Gott erwartet Gehorsam. Das sagt der Prophet Samuel zu Saul. Nicht irgendwelche Opfer. Ich bringe jetzt dem Herrn ein Opfer. Ich bringe die ganzen Ochsen, die ich geholt habe von den Amalekitern, das opfere ich dem Herrn. Gott sagt, ich pfeife drauf, ich will das nicht. Gehorsam ist mir wichtiger, Bruder Saul. Unterlassungssünden. Es geht nicht gut, wenn wir die Warnungen Gottes missachten oder überfahren. Die Signale Gottes, wenn wir Gott nicht ernst nehmen, was es auch immer ist. Die meisten wissen gar nicht, was Sünde ist. Die denken da irgendwie Rebellion gegen Gott oder, nein, nicht Gott ernst nehmen, was er sagt. Und was er euch sagt, das tut, heißt es in der Heiligen Schrift mal. Lass mal in einem Wort eine Silbe aus, in einem Satz ein Wort, probier's mal, wenn du sowas schreibst, irgendwas, lass mal ein Wort aus oder verschieb das Komma, oder Satzzeichen, und dann kriegst du so ein Kauderwelsch raus und wunderst dich, das kann doch nicht wahr sein. Und das ist bei den meisten Christen, dass sie, die wundern sich und sagen, das kann doch nicht wahr sein, weil sie irgendetwas ausgelassen haben. Ein Satzzeichen, ein Komma, und schon kommt eine ganz andere Meinung raus. Und das kann auch im Leben nicht gut gehen. Auch in der Gemeinde. Gott hat dich hineingestellt. Du bist ein lebendiger Baustein im Bau Gottes. Und du musst funktionieren. Du musst wachsen. Du musst andere zusammenhalten. Wir haben eine große Verantwortung füreinander. Jeder Einzelne. Ja, bin ich meines Bruders Hüter? Ja, doch. Du bist deines Bruders Hüter. Du musst auf deinen Bruder, deine Schwester aufpassen. Wie geht's? Was macht er? Wie funktioniert er? Nicht nur kritisieren. Weißt du, wir sind Spezialisten im Kritisieren. Aber wir sollen aufhören mit dem Kritisieren. Wir sollten aufeinander Acht haben, einander anreizen, anfeuern im Werk des Herrn, seid brennend im Geist. Nicht ein Blockieren und Behindern, damit der nicht zu schnell vorwärts kommt. Nein, push ihn, damit noch schneller vorwärts kommt. Und weißt du, wenn du gesegnet bist, sind die anderen auch gesegnet. Wenn es dir gut geht, geht es den anderen auch gut. Und uns umgekehrt. Und wenn den anderen gut geht, geht es der Stadt gut, geht es auch den Leuten gut. Treue. Gott will, dass du aus deinem Leben stets das Optimalste machst. Ein guter Baum bringt gute Früchte. Gott will gute Früchte ernten von deinem Leben. Weißt du, Gott will, dass du aus deinem Leben das Beste machst, brennend im Geist sein. Gottes Wort will gehört werden und die Frucht des Geistes, des Heiligen Geistes zustande bringen. Gott will uns nicht unterhalten. Vergiss, die Bibel ist kein Unterhaltungsbuch. Da musst du eine andere Literatur dir besorgen. Wort Gottes will uns korrigieren, will uns ans Ziel bringen. Ist eigentlich so wie bei der Bundesbahn. Früher gab es den Fahrplan und in diesem Fahrplan war, wenn du irgendwo hingefahren bist, hast geguckt, aha, da muss ich umsteigen und so weiter. Das ist da, die Station da und dort. Und dann, wenn ich dort angekommen bin, muss ich den nächsten Zug nehmen. Weißt du, es ist schön, dass mal auch zwischendurch mal Beschreibungen sind. Da sind ein paar Sehenswürdigkeiten, da ist ein Museum, da ist die Limes da oder was sonst noch da ist. Das ist auch mal schön, aber das muss nicht drin sein im Fahrplan. Und die Bibel ist unser Fahrplan zum Himmel. Das ist das Wort Gottes. Es will befolgt werden, wo du umsteigen, wo du aussteigen, wo du einsteigen sollst. Das ist, was die Bibel möchte. Und zwar dich ans Ziel bringen. Und wir müssen manchmal umsteigen, aussteigen und einsteigen. Und die Bibel sagt, wenn du da nicht brennend im Geist bist, wenn du das nicht tust, war in einer der Sendschreiben in der Gemeinde zu Laodicea, dann will ich dich aus meinem Mund spucken. Stell dir mal vor, der liebe Gott spuckt mich aus dem Mund. Mich. Oder dich. Oder uns. Als Gemeinde. Weißt du, das, die Tragödie ist, die Gemeinde hat nicht gehört in Kleinasien, was der liebe Gott zu sagen hat. Und seitdem gibt es in der Türkei kaum christliche Gemeinden. In ganz Nordafrika, da waren mal blühende Gemeinden, lebendige Gemeinden, Gemeinden voll Heiligen Geistes. Da kannst du jetzt zum Islam gehen, wenn du willst. Gibt's nichts mehr. Weil ich will den Leuchter wegstoßen von ihrer Stätte. Es ist schon ernst. Gottes Wort will ernst genommen werden. Will gehört werden, will getan werden. Und nicht nur zur Unterhaltung. Gottes Wort ist immer kreativ. Weißt du, da will was produzieren, das Wort Gottes. Es erzeugt, es soll nicht leer zurückkommen, wie der Regen und der Schnee. Es soll Resultate bringen, Wunder wirken. Wasser in Wein verwandeln, dieses unbändige Element Wasser soll in Wein verwandelt werden. Zu einem süßen, lieblichen Getränk. Zu Freude, nicht zu Traurigkeit. Also wenn du fastest und immer Wasser trinkst, dann sagst du, oh, ich kann es nicht mehr. Der, der fastet, der weiß, um was es geht. Dann versuchst du das ein bisschen rein und so weiter, damit du ein bisschen auf Geschmack kommst. Und der Herr will Geschmack in deinem Leben bringen. Und dann sagt der Speisemeister, wie kommt das her? Nur weil die Jünger dem Wort Gottes gehorcht haben, ist es dieses wunderbare Getränk geworden. Dein Leben wird ein wunderbares Getränk, wunderbare Sache, wenn du anfängst, auf Gott zu hören, was er dir sagt. Jesus spricht von der Todsünde. Das ist die Sünde wieder im Heiligen Geist. Und weißt du, das sagt er den Pharisäern. Das sagt er nicht den Zöllnern und nicht den Sündern. Er sagt den Pharisäern, Leute, passt auf. Passt auf, ihr begeht die Sünde wieder in den Heiligen Geist. Wenn ihr nicht den annimmt, den Gott gesandt hat. Wenn ihr den weiter verspottet und lästert. Die Lästerung wieder in den Heiligen Geist. Weißt du, gerade die Frommen leben sehr gefährlich. Die Pharisäer. Und wir sehen dann, Johannes in seinem Brief schreibt an die Gnostiker, das waren auch solche Brüder, super fromme, moralisch hochstehende Leute, geistlich. Das waren die Pharisäer auch so, super geistlich. Aber die innere Einstellung stimmte nicht. Was nützt das ganze moralische Drumherum, wenn die innere Einstellung nicht stimmt? Und dann begehen wir die Todsünde. Und ich sage Todsünde, weil es in der Bibel drin steht, 1. Johannes 5, Vers 16, für solche Leute sollst du gar nicht mehr beten. Oder 2. Johannes 10, weißt du, du sollst sie nicht einmal mehr grüßen. Schon ernst, das Wort. Also die hören auf Gott nicht. Die Pharisäer, schau, was der Herr alles getan hat, was der Herr ihnen alles vorgemacht hat, vorgepredigt hat in aller Liebe. Und sagt, Leute, wenn ihr nicht aufpasst, der Geist der Verstockung kommt. Und nichts ist schlimmer als der Geist der Verstockung. Gottes Wort will ernst genommen werden. Irgendwo redet Gott nicht mehr. 400 Jahre Dunkelheit. 400 Jahre Mittelalter, 400 Jahre babylonische Gefangenschaft. Gott will ernst genommen werden. Und wenn du nicht hörst, kommst 400 Jahre in ägyptische Gefangenschaft oder Sklaverei. Da wirst ausgenutzt und ausgebeutet, ausgequetscht, da ist nichts mehr da von dir. Der Herr sagt, der Mann ist klug, der meine Worte hört und tut. Der baut sein Haus nicht auf Sand, der hat festen Grund unter seine Füße. Wenn die Worte Gottes an uns herankommen, und da heißt es ja mal bei den Propheten, das Wort Gottes erging an mir. Das Wort Gottes kam über mir. Und zwar das Wort Gottes erging. Und das Wort Gottes ergeht auch heute an den einen und den anderen. Wie reagieren wir darauf? Wir sind verantwortlich, was mit dem Wort Gottes geschieht. Ob es in den Aktenschrank gelegt wird, oder dann verstaubt irgendwo, oder mit irgendetwas bedeckt wird. besuchte mal eine alte Schwester und normalerweise, wenn ich Christen besuche, nehme ich meine Bibel nicht mit. Nur bei Nichtchristen nehme ich meine Bibel mit. Denn ich möchte aus ihrer Bibel ihnen Wort Gottes vorlesen. Und dann sage ich, Schwester, könnte ich deine Bibel haben? Dann fängt sie an, die Bibel zu suchen, die arme Seele. Dann hebt sie dann ihren Wohnzimmertisch hoch, die Tischdecke. Und dann zuerst mal so ein Stapel 8 Uhrblätter. Und dann unten war die Bibel. Die muss doch hier sein, sagt sie. Und dann kam sie auch raus. Ich weiß nicht, wann die liebe Schwester zum letzten Mal Wort Gottes gelesen hat. Aber alle 8 Uhrblätter, so die Boulevardpresse. Weißt du, wir sind gut informiert, so was so läuft in der Welt oder was in der Gesellschaft, was da Tratsch ist. Weißt du, die Menschen, vor allem Frauen, sind so viel Tratsch. Wer heiratet jetzt wen und kriegt jetzt ein Baby schon wieder, die Königin oder die Prinzessin. Weißt du, was die Leute, es sollte uns angehen, was ist mein Problem? Was ist bei mir jetzt dran? Er sandte sein Wort und machte sie gesund. Was glaubst du, wie gesund wir werden, wenn wir anfangen, das Wort Gottes zu essen? Er sandte sein Wort und du hörst Wort Gottes. Fang an, das Wort Gottes zu schlucken, wie man Tabletten schluckt. Du musst zuerst mal Antibiotika schlucken, das ist sowas wie Tabletten. Und das musst du mal 10 Tage festnehmen. Und nicht gleich am ersten Tag. Wir haben die Ursula Schmidt hier gehabt, letzte Woche. Und als sie dort unten die Bibel übersetzt, schrieb sie uns mal, wir brauchen Medikamente, kannst du Medikamente schicken? Und wir haben die Medikamente rübergeschickt. Und dann erzählte sie uns mal in einem Brief und sagte, stellt mal vor, was die Afrikaner gemacht haben. Die haben das Süße abgelutscht und das Bittere anderen weitergegeben. Und haben sich gewundert, dass sie nicht gesund werden. Aber das sind auch die lieben Christen manchmal. Die lutschen das Süße da vom Medikament so und geben das den anderen weiter. Die werden gesund, aber sie selber nicht. Die Heiden werden gesund, aber sie selber nicht. Wir sollen aufhören, nur nach Süßigkeiten Medikamente nehmen. Weißt du, auch das Bittere, das ist nur ein Trick vom Heiland und ein Trick der Natur und der Medizin, dass zuerst mal ein bisschen Süßes ist. So wie die Beatles mal gesungen haben, ein bisschen Zucker auf die Medizin und so weiter. Du musst ein bisschen Zucker nehmen, damit du die bittere Medikamente schlucken kannst. Das macht schon der liebe Gott. Weißt du, da vorher, was Wunderbares, so meistens bei mir in der Bibel ist schwarz gedruckt, ich, der Herr, bin bei dir, fürchte dich nicht. Aber dann die Bedingung davor oder danach, was ist die Bedingung, damit der Herr bei mir ist und bei mir bleibt und ich bei ihm? Da steht alles drin. Aber wir wollen nur die Süßigkeit. Oh, und meistens ist die Süßigkeit sehr gut. So, er sandte sein Wort. Worte Gottes sind Befehle aus der unsichtbaren Welt für unser Leben, für unser Heil, für unsere Gesundheit, für unser Fortkommen, für unser geistliches Leben. Weißt du, der Teufel ist so schlau. Der weiß alles, was in der Bibel drin steht. Der kommt zu Jesus doch und sagt, Meister, sag zu den Steinen, dass sie Brot werden. Der Teufel glaubt an das Wort Gottes. Bloß er kann das nicht mehr sprechen, weil er von Gott abgeschnitten ist, weil er die Gnade verloren hat. Aber Satan weiß, wenn Jesus spricht, passiert was. Werden Steine zu Brot. Sprich ein Wort und die Steine werden zu Brot. Du musst nicht hungern. Es ist so wichtig, dass wir wieder entdecken, das, was der Teufel schon lange weiß. Der Herr muss nur ein Wort sprechen und die Steine, unsere Probleme werden zu Brot. Aber wir müssen unsere Anweisung nicht vom Teufel holen, sondern vom Heiligen Geist. Das ist so wichtig. Der Teufel zittert vom Wort Gottes. Er kennt das Wort Gottes. Er weiß, was für eine Kraft dahinter steht. Wenn etwas geschieht, wenn der Herr etwas sagt, es geschieht, was er sagt. Und Gott hat sein Wort in deinen Mund gelegt. Und du kannst reden, aber du musst mit Gott verbunden sein, sonst quatschst du Dummheiten. Das Wort Gottes ist in deinem Mund. Leben und Tod ist auf deiner Zunge. Du hast Autorität, aber du musst mit Gott verbunden sein, sonst bist du ein halber Teufel. Und der Teufel, der weiß ganz genau, Gottes Wort funktioniert. Sprich! Und dann sagt der Herr zu ihm, Freund, der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das durch den Mund Gottes geht oder an uns ergeht. Und du musst warten, bis das Wort Gottes an dir ergeht. Darum ist es so wichtig, dass wir die Worte Gottes beherzigen. und in unserem Herzen bewegen, was Gott uns gesprochen hat und gegeben hat, dass wir diese Ansprache annehmen. Weißt du, Gottes Wort will uns motivieren, will uns positiv stimmen, will uns stark machen. Und Gott benutzt etwas immer wieder anders. Du kannst nicht festlegen, so spricht der Herr. Nein, einmal spricht er im Donner, einmal im Blitz, ein nächstes im Sturm, nächstes Mal im Hochwasser, das andere Mal in der Stille. Weißt du, Gott spricht so verschiedentlich. Du musst nur offen sein für das Reden Gottes. Rede, dein Knecht hört. Rede. Wir müssen immer, bevor Gott zu uns spricht, müssen wir Gott bitten, dass er zu uns redet und dass wir es hören, wie ein Jünger hört. So wie dieser Johannes, sein Herz, sein Ohr an der Brust Jesu. Herr, lehre mich hören. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Gottes Worte wollen uns verändern und in unserem Leben was bewirken. Und wir müssen aufpassen, dass wir es richtig verstanden. Und der Herr war nicht im Sturm. Und der Herr war nicht im Donner. Und der Herr war nicht im Wind. Erst in diesem leisen Säuseln der Backerbäume, da war der Herr. Gottes Wort will uns inspirieren. Und wir brauchen Motivation in dieser Welt. Wir brauchen Ermutigung. Wir brauchen alle diese Dinge. Sonst schaffen wir es nicht. Und deshalb müssen wir vom Herrn wieder ganz neu inspiriert werden. Höre, was er sagt, was er der Gemeinde sagt, aber in der Gemeinde, was er zu den Einzelnen auch sagt. Und jeder ist anders in der Gemeinde. Jeder braucht eine andere Ansprache. Jeder braucht einen anderen Gedanken. Und aber alle gemeinsam, wer da überwindet. Wer da überwindet. Das Wort Gottes will uns umwandeln, will uns in unsere Berufung hineinbringen. Weißt du, du sollst plötzlich, wenn Gott zu dir spricht, in einer ganz anderen Dimension plötzlich leben. Bisher sind wir alles nur Raupen und verpuppen uns da in unserem Kokon. Wir sind so gut, aufbewahrt, dass kein Vogel uns wegpickt und der Herr passt auf uns schon auf, der Herr behütet und bewacht. Aber Gott will nicht, dass wir unser Leben lang in einem Kokon verbringen, sondern dass wir uns entpuppen und Schmetterlinge werden und zu ihm hochfliegen. Das ist, was der liebe Gott will. Nicht immer verpuppen und so weiter. Oh, ich bin gar satt und bedarf nichts. Das ist das Schlimmste, was passieren kann. Geistliche, religiöse Sattheit. Ich bin gar satt. Ich habe die Bibel schon x-mal durchgelesen. Ich weiß auch gar nicht, wie viel Mal. Ich lese fast jedes Jahr einmal die Bibel durch. Also wenn ich ja schon 40 Jahre Prediger bin, habe ich bestimmt schon 40 Mal durchgelesen. Und dann predige ich und arbeite darüber und so weiter. Ich gehe durch die Bibel durch. Ich weiß, was da drin steht. Aber für mich persönlich, ich erlebe jedes Mal was Neues da drin. Ich bin so verblüfft. Auch jetzt, ich habe altes Material, wo ich zusammengetragen habe für die verschiedenen biblischen Lektionen. Aber jedes Mal finde ich so viel Neuheiten im Wort Gottes. So viel Spezielles. Und dachte, ja, das hast du noch nie gelernt. Und das hast du noch nie gehört. Plötzlich erschließt der Heilige Geist Dinge. Wir können das Wort Gottes nicht ausschöpfen. Gottes Brünnlein haben Wasser die Fülle. Und wir sollen anfangen zu arbeiten und zu graben und zu forschen. Eigentlich derjenige, der das Wort Gottes richtig liest von Herzen, der sollte so einer sein, der eine große Beute macht. Der ist auf dem Raubzug und macht eine große Beute und dann fängt er auszupacken, was da alles drin ist. Und da ist unheimlich viel drin im Wort Gottes. Entdecke deine Berufung, komm aus deinem Kokon da raus und dann fang an, gewisse Tritte zu tun und vorwärts zu gehen, dich zu entwickeln, dich aufzubauen. Und dann ermutige auch das andere, wenn du dich mal bekehrst, stärke auch das andere, heißt im Wort Gottes. Was Gott mir noch gesagt und gezeigt hat, weißt du, die Gemeinde ist kein Vergnügungsdampfer. Die Gemeinde ist ein Rettungsboot. Das ist die Gemeinde. Und lass uns aufhören, eine Gemeinde zu suchen zum Vergnügen. Wir sind nicht hier zum Vergnügen, Geschwister. Ich predige hier nicht zum Vergnügen. Es ist harte Arbeit. Wir dienen Gott nicht aus Vergnügen. Es ist eine Last. Es ist eine furchtbare Last. Und wer das Werk Gottes lässig treibt, der ist verflucht. Und ich möchte nicht unter den Fluch Gottes geraten. Weißt du, die Gemeinde ist nicht zur Unterhaltung da oder dass wir schönes, bequemes Leben haben. Nein, dazu ist die Gemeinde nicht da. Die Gemeinde ist da, dass wir Ertrinkende aus den Fluten holen. Wir sind berufen, Seelen für Jesus zu retten. Menschen zu retten für Jesus. Und die im Begriff sind, verloren zu gehen. Wir sind hier in der Gemeinde, umgewandelt zu werden, verändert zu werden. Wir sind hier, dass unser Charakter anders wird. Weißt du, die meisten Leute möchten Charismatiker besonders. Und ich bin bei Charismatiker zu Hause, ich bin bei Pfingstler zu Hause, ich bin bei den kirchlichen Leuten zu Hause. Ich kenne alles. Also ich bin schon mit allen Wassern gewaschen nach Möglichkeit. Ich glaube, dass es gibt kein Wässerchen mehr, von dem ich noch nicht eingerieben worden wäre. Aber bei den Charismatikern geht es ganz besonders Gaben, Gaben, Gaben. Aber weißt du, was der liebe Gott will? Charakter. Nicht Charisma. Charakter. Gott kann in seinem Himmel, in seinem Reich keine Stoffeln gebrauchen, die nur Charismen haben. Kaktus hat auch Charismen. Aber Gott braucht veränderten Charakter, verändertes Temperament. Weißt, wer da überwindet, wer die Konflikte bewältigt, die Probleme bewältigt. Und dann jedes Problem verändert deinen Charakter. Jede Krise verändert deinen Charakter. Jede Krankheit verändert deinen Charakter. Jeder Mangel verändert deinen Charakter. Weißt du, der Herr will manchmal Beschneidung üben. In unserem Leben gibt es so viele Triebe, wilde Triebe. Aber gerade da schneidet es zurück. Unsere Hausverwaltung hat einen Baum bei mir im Garten bis auf den Stumpen fast abgesägt. Dann dachte ich, nee, das darf doch nicht wahr sein. Sagt er, der ist zu wild in die Höhe gewachsen. Der muss auch jetzt mal anders wachsen. Es war kein Fruchtbaum, aber so eine Zierpflanze. Aber schön schmächtig beschnitten. Als ich zuerst zum Fenster rausguckte, dann dachte ich, Sturm ist draußen. Nein, aber da hat der Gärtner gesägt. Und Gott sägt manchmal an unseren Ästen, wilden Trieben. Das muss weg und das muss weg und das muss weg. Und dann denkst du, was bleibt noch übrig? Eigentlich in deinem Leben soll nur noch Jesus übrig bleiben. Nur noch Jesus, nur noch der Stumpen. Der Stamm. Nur noch Jesus als der Stammhalter. Und jetzt kommt was ganz Neues, getrieben durch den Heiligen Geist. Gott muss manchmal ganz stark den Messer, die Säge oder was auch immer es ansetzen. Ich glaube, ist etwas ganz Kompliziertes. Es reicht nicht aus, nur zu wissen, Gott, es gibt Gott. Nein, wir müssen auch die Gottespläne und Absichten und sein Charakter erleben und in unserem Leben verwirklichen. Und wir müssen plötzlich fühlen, was Gott will. Wer nicht hört, muss fühlen. Wir müssen plötzlich fühlen, das will Gott von mir. Das muss ich auch loslassen, das muss ich auch aufgeben. Gott arbeitet. Wir sind seine Hände Werk. Gott ist kreativ. Und weißt du, wie Gott am meisten arbeitet? Durch sein Wort. Aber wer sein Wort nicht hört, der fängt an zu fühlen, der bekommt Leid. Und was das auch immer ist, Leid verändert die Menschen am allermassivsten und stärksten. Leid, was das ist, wenn du mal so durch musst, abgesägt wirst. Im Leid findest du die Antworten Gottes. Im Leid siehst du plötzlich die Dinge mit ganz anderen Augen. Hörst, so arbeitet Gott. Plötzlich siehst du Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit und kannst plötzlich unterscheiden, was gerecht ist, wer deine wahren Freunde sind und wer nicht. Im Leid erfährst du, in Schwierigkeiten erfährst du, auf wen du dich verlassen kannst und nicht. Und im Leid wird man noch liebevoller, weil man auf die Hilfe angewiesen ist, des anderen oder Gottes. Und dann, der Heilige Geist will den erhöhten Christus in die Gemeinde rüberbringen. Dann plötzlich klammerst du dich nur noch an Gott und sagst, ich will nur noch den Herrn haben. Wenn ich dich habe, Herr, frage ich nicht mehr nach Himmel und Erde. Der Herr weiß, wer dich und mich umkrempeln kann und umbauen kann und verändern kann. Also, hast du Ohren, dass du hörst, oder musst du dann nur spüren und fühlen? Weißt du, es ist besser, ich höre. Es gibt manchmal Kinder, die musst du nicht züchtigen, die folgen einem aufs Wort. Aber dann gibt es so hartnäckige Burschen, da nützen nur Schläge, und zwar harte Schläge sogar. Du sagst ja, das darf man heute nicht machen. Aber deshalb haben wir auch solche Chaoten. Aber Gottes Wort lehrt, wer die Rute schont, verzieht sein Kind. Das ist Bibel, Gottes Wort. Passt vielleicht nicht in manchem Konzept, aber das ist Wort Gottes. Und Gott versucht uns umzumodellieren, umzubauen. In den Schwierigkeiten und Nöten und Anfechtungen. Weißt du, da kannst du nicht mehr tanzen und jubeln und so weiter. Wenn die da sind, dann musst du stille werden. Weißt du, Gott will mit uns reden. Und da kommst du vielleicht nicht, dass du sagst jetzt will ich das und will das und so weiter. Du kannst dich nicht raussuchen, was dran ist. Gott weiß es, was in jeder Situation bei jedem Menschen nötig ist. Der einen Gemeinde sagte das, der anderen Gemeinde sagte dieses. Natürlich wollen sie alle Philadelphia-Gemeinde sein. Und ich kenne Gemeinden in Stockholm, Philadelphia-Gemeinde. Wir hatten hier in Berlin auch eine Philadelphia-Gemeinde mal. So, wir wollen immer Philadelphia sein. Aber weißt du, was die Philadelphia-Gemeinde hatte? Was die Gemeinde hatte? Du hast eine kleine Kraft. Eine kleine Kraft. Aber diese Kraft ist so stark, weil du bewahrt hast das Wort meines Zeugnisses, will ich dich auch bewahren vor der Versuchung, die über die ganze Erde gehen wird. Du brauchst nicht viel, du musst nur die Bibel halten können, Wort Gottes behalten können, dann wirst du in den Krisen, diesen Weltkrisen bewahrt, kommst durch, dann erlebst du die Gnade Gottes, der Herr trägt, weil du bewahrt hast mein Wort, will ich dich bewahren. Vor der Arbeitslosigkeit, vor der Seuche, vor der Pest, vor der Pestilenz, vor den Katastrophen, vor den Stürmen. Wie steht's mit dem Wort Gottes in deinem persönlichen Leben? Weil du bewahrt hast, will ich dich vor dem Elend bewahren. Mein Wort bewahrt. Weil du bewahrt hast, will ich dich bewahren vor dem Antichristen. Weil du bewahrt hast, und zu Herzen genommen, ich gebe euch nur ein neues Gebot, bin ich wieder beim Johannes, nur ein Gebot und tut das. Und das ist von Gott. Und daran erkennt man, dass ihr Kinder Gottes seid. Gott redet und er will ganz konkrete Antworten von dir und mir. Weißt du, wenn wir den Herrn kennen, wird der Herr zu uns reden. Wenn wir unser Ohr an sein Herz legen, was hast du zu sagen, Meister? Und dann kommt noch der andere zu dir. Der Petrus, Johannes, wer wird ihn verraten? Herr, wer wird ihn verraten? Weißt du, hast du es gehört, wer ihn verraten wird? Wer ist es? Bin ich's? Und dann beginnt die Fragerei und die gehen alle zu Johannes und nicht zu Jesus, weil der weiß es vielleicht, haben sie gedacht. Weißt du, wenn Menschen sehen, du wandelst mit Gott, du lebst mit Gott, die kommen und stellen plötzlich dir Fragen. Und die sagen, verstehst du, kennst du dich nicht aus? Kannst du das erklären, warum das so und so ist in dieser Welt? Plötzlich wirst du Prediger, ohne dass du auf die Bibelschule großgegangen bist. Aber du warst mit Jesus. Und Johannes war solch ein Typ, der ist mit Jesus gewesen. Der war nicht super gebildet, aber ist mit Jesus gewesen. Und das ist die beste Bildung, die du für dein Leben bekommen kannst. Die beste Charakterbildung. Mit Jesus. Weißt du, es ist nicht leicht, Johannes und Petrus zusammen zu sehen. Das sind so Feuer und Wasser. Diese beiden. Und psst, still, lass den Petrus reden. Immer den anderen vorlassen. Da wird Charakter gebildet. In der Gemeinschaft, in der Mitarbeit, in der Nachfolge Jesu wird der Charakter gebildet. Und dann kann er hören, auch erschütterliche Dinge. Und Johannes kannte Jesus. Und das Großartige ist in der Offenbarung Kapitel 1, warum konnte der gute Mann das alles ertragen, dieser Lieblingsjünger Jesu? Warum konnte das alles verkraften? Der Schlüssel ist, er sah Jesus. Zuerst. Er sah Jesus zuerst, bevor er die Apokalypse sah, bevor er das dritte Jahrtausend sah, hat er Jesus geschaut. Und Geschwister, das ist so wichtig, dass wir Jesus im Geist erblicken. Jesus, wie uns in den Evangelien mitgeteilt wird, wie uns der Heilige Geist verklärt. Er hat Jesus geschaut, nicht nur auf dem Berg Tabor, Berg der Verklärung. Nein, er hat Jesus auf Patmos geschaut. Jesus auf dieser verbannten Insel, der Todesinsel, er hat Jesus geschaut. Man hat ihn ausgeliefert als einen toten Verrecke auf der Insel Patmos. Aber er hat Jesus geschaut in seiner Verdammnis, in seiner Verfolgung, in seiner Bedrängnis. Hat Jesus geschaut. Du solltest Jesus in deinen Schwierigkeiten sehen. Und dann kannst du alles verkraften. Dann kann kommen, was er will. Dann können sie dich amputieren. Dann können sie alles Mögliche mit dir machen. Du hast Jesus geschaut. Und Johannes sah Jesus. Und jetzt kann kommen, was da will. Ihr habt meinen Herrn gesehen. Der Herr ist immer noch auf dem Thron. Der sitzt zur Rechten der Majestät Gottes. Dann kann Verfolgung kommen. Dann kann geschehen, was da will. Er will reden. Der Herr will zu uns sprechen. Er will uns in Krisenzeiten, dunklen Zeiten ermutigen. Geschwister, wir brauchen so viel Ermutigung in der Krise. Und die größte Ermutigung in deiner Krise ist, du siehst Jesus. Wer dich an die Hand nimmt, wer dir die Hand auf die Schulter legt, wer dich streichelt und sagt, mein Kind, fürchte dich nicht, ich bin bei dir. ich bleibe bei dir bis in alle Ewigkeit. Und dann kannst du in die Operation gehen, dann kannst du ins Gefängnis gehen, dann kannst du in die Arbeit gehen, du kannst überall hingehen, weil du den Herrn geschaut hast. Dann kannst du auf der Insel Patmos getrost weiterlesen, auf dieser Todesinsel. Da hat Jesus geschaut. Und dann kannst du die Zeitung lesen, die Nachrichten hören, dann kannst du das Fernsehen angucken, du hast Jesus geschaut. Und er ist das Wort. Versteht, wenn ich vom Wort spreche, ist es nicht irgendwie eine Druckerschwärze, eine Buchstabe. Nein, Jesus ist das Wort Gottes. Das offenbarte Wort Gottes, das zu uns spricht. Ist es wichtig, wo du bist, wer du bist, ob du im Wort gegründet bist. Nicht in welche Gemeinde du bist. Bist du im Wort gegründet? Das Wort Gottes will gehört und getan werden. Sonst versinken wir in Chaos, in der Katastrophe. Noch ein paar Gedanken schnell. Wir wollen auch Gott noch loben und preisen. Willst du hören, was der Geist den Gemeinden sagt, was er dir und mir und uns sagt? Wenn das Volk Gottes, die Gemeinde, heute nicht mehr hört, was der Geist sagt, wenn sie nicht mehr bereit ist, umzukehren oder Buße zu tun, was die Bibel unter Buße nennt, umzukehren, dann gehen wir einer undenkbaren Katastrophe entgegen, Leute. Und ich spüre das, wenn du die ganzen Euro-Krisen und Euro-Verhandlungen und Rettungsschirme hörst, die Welt ist mit Sorge um die Rettung. Die Wirtschaft soll gerettet werden und so weiter. Die Welt geht in eine Katastrophe, steuert. Dann zuerst sagen, na, uns kann es nicht passieren. Aber jetzt sprechen sie schon vom Konkurs, was es auch immer ist. Wenn die Gemeinde heute nicht das Licht der Welt ist, Salz der Erde, so versinkt unsere Generation in der völligen Finsternis. Da wird das entsetzliche Fäulnis nicht aufgehalten. Wenn die Gemeinde nicht, die Gläubigen meine ich alle, ich mich mit eingeschlossen, wenn wir nicht im Wort Gottes stark sind, wenn wir dem Wort Gottes nicht zunehmen und Wort Gottes nicht unsere Speise ist, dann werden Millionen und Abermillionen verloren gehen. Und wenn ich die Bibel lese, wenigstens 2 Milliarden Leute werden demnächst sterben. Lies mal in der Apokalypse. Steht es drin? Wenn die Gerichte Gottes losbrechen. Und wir haben einen Auftrag für diese Welt. Jeder Einzelne, wo er sitzt und hockt und schläft, wir haben eine Verantwortung, Leute. Nicht nur uns erbauen. Wir sollen Reich Gottes bauen. Die Erbauung kommt nachher, wenn wir im Himmel sind, bei Jesus. Aber jetzt, wir haben auch Auftrag. Weißt du, jetzt haben wir Auftrag, den Rettungsring, den Gott uns zuwirft, zu ergreifen. Und das Wort Gottes ist solch ein Rettungsring. Pack's und halt es fest. Halte, was du hast. Ja, was hast denn? Halte, was du hast. Du hast ein Bibelwort. Halt dich an diesem Bibelwort. Eine Prophetie. Nicht im Schrank da irgendwo im Regal. Halt dich an das Wort Gottes. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Leute, ergreift den Rettungsring Gottes. Haltet fest. Und weißt du, was das wichtig ist? Macht eure Rettung fest. Deine, meine Rettung. Was nützt es, wenn ich anderen predige und selber vor die Hunde gehe? Verloren gehe? Verwerflich werde? Wir haben eine Verantwortung für uns selbst. Habe Acht auf dich selbst und dann erst auf die Herde, auf die Gemeinde. Mach ernst mit deinem Seelenheil. Weißt du, spiel nicht mehr länger Theater oder Gemeinde oder frommen Kindergarten oder Verein. Weißt du, die Zeit ist vorbei, dass wir diese Spielchen machen. Der Herr steht vor der Tür und klopft an. Der Herr steht vor der Tür. Und bald ist es Schluss mit lustig. Ergreif die Situation, was Gott dir gerade gibt. Die Gelegenheit, die Chance. Vielleicht ist es die letzte Chance. Gott ruft uns als Gemeinde, als Volk Gottes. Hör doch endlich, was der Geist den Gläubigen zu sagen hat. Und zwar nicht dem und dem und dem. Was hat er mir zu sagen? Was würde er mir sagen, wenn er jetzt vor mir stehen würde? Sonst geht es uns so, wie Israel und Juda gegangen ist. Dann kommt der Nebukadnezar und holt uns ab. Oder die Römer. Oder wer auch sonst noch. Spürst du nicht dieses liebevolle Ziehen und Locken des Herrn? Immer wieder legt er den Finger auf die wunde Stelle in unserem Leben. Du denkst, jetzt habe ich schon alles geschafft, jetzt habe ich alles überwunden, bin fertig. Weißt du, wir stehen alle vor einem großen Fall. Tausend werden werden fallen, aber etliche werden stehen bleiben. Und die Heiligen werden bald abnehmen. Wir werden uns wundern, wo sind die alle geblieben? Die Heiligen. Steht ja vom Daniel, wenn du die Geschichte liest. Also wieg dich nicht in falscher Sicherheit. Die Zeit ist vorbei. Denk an die Jungfrauen. Die 10 Jungfrauen. Die sind eingeschlafen, alle eingenickt. Und jetzt kommen Herolde. Und jetzt hörst du so eine Warnung. Der Herr kommt, der Herr kommt, der Herr kommt. Der Herr kommt wie ein Dieb in der Nacht, plötzlich und unerwartet. Steht er vor dir und sagt, bist du bereit? Und die, die bereit waren, die gingen mit ihm in die Hochzeit hinein. Die bereit waren. Wie steht's mit deiner Lampe? Wie steht's mit deinem Öl? Hast du schon Öl eingekauft? Für die Krisenzeit? Bist du voll Heiligen Geistes? Vielleicht muss der Paulus auch zu uns noch kommen und sagen, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Ja, wir sprechen in Zungen. Aber Zungensprache ist nicht alles. Du musst voll Heiligen Geistes sein und im Geist wandeln sogar. Jesus steht vor der Tür. Er wird bald seine Braut abholen, was es auch immer heißt. Möchtest du dabei sein? Bei diesen gottseligen Menschen. Und dass er sagt, komm her, du treuer Knecht, du hast wohlgetan. Ich möchte heute einfach einen Altarruf machen und einfach einladen, wenn irgendjemand spürt, Gott hat zu mir geredet und Gott spricht zu mir. Und vielleicht war es schon eine Phase in meinem Leben, Gott hat nicht mehr geredet. Herr, rede heute, jetzt und hier zu mir. Lass uns einfach in die Gegenwart Gottes gehen. Wir stehen auf. Und ich möchte dich einladen, komm, lass uns hier vorne einen Altar bauen. Herr, rede. Lass dein Wort wieder ganz neu zu mir kommen, ganz frisch, Herr. Ich möchte wieder ein frisches Wort vom Himmel haben. Ein Wort vom Heiligen Geist, wenn es dein Bedürfnis ist. Du kannst auch niederknien und kannst beten. Zuerst mal, wir beten alle für uns selber. Denn wir haben alle nötig das Reden des Heiligen Geistes. Geist Gottes, verkläre uns Jesus. Mach uns Jesus groß. Heiliger Geist, übernimm du diese Versammlung. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Herr, wirke du in unserer Mitte. Geist Gottes, Geist Gottes.